Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es endlich mal wieder um die wunderbare S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin gehen. Es ist eine Leitlinie, die uns Frauen tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Gutes tun kann, wenn sie dann eingehalten wird. Sie ist nicht bindend, leider möchte ich fast sagen. Und gleichzeitig ist es total sinnvoll, wenn du gerade schwanger bist, dass du diese Leitlinie kennst und weißt, was die wichtigsten Dinge sind, die in dieser Leitlinie aufgeführt werden. Deswegen habe ich dir meine 5 Favoriten hier rausgesucht und wünsche dir nun ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ja, was ist denn eigentlich eine S3-Leitlinie generell und was ist die S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin? Also S3-Leitlinien entsprechen der höchsten Qualitätsstufe von Leitlinien. Sie werden transparent und neutral erstellt und durch Studien begründet. Sie enthalten alle Elemente einer wissenschaftlich objektiven Erstellung. Und sie sind in diesem Fall, also die S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin, sind sie ausgerichtet auf Kliniken, also für den Klinikalltag sozusagen. Wie sollte man eine Gebärende, die am Geburtstermin sozusagen im Geburtszeitraum das Kind bekommt, am besten begleiten? Und das ist natürlich toll, wenn du auch weißt, was da eben drin steht und wie nach dieser Leitlinie, also nach dem höchsten wissenschaftlichen Standard, verfahren werden soll unter der Geburt, auch wenn das eben nicht immer umgesetzt wird oder auch nicht immer umgesetzt werden kann. Diese Leitlinie ist die allererste S3-Leitlinie in Deutschland für die vaginale Geburt am Termin und sie wurde im Dezember 2020 verfasst. Am Termin bedeutet der Geburtszeitraum, in dem dein Baby geboren wird. Das ist, wenn du keine Frühgeburt bekommst und wenn du auch nicht überträgst. Das ist der Zeitraum 37 plus 0, Schwangerschaftswoche 37 plus 0, bis Schwangerschaftswoche 41 plus 6. Also das sind schon eben diese 5 Wochen. Also wir sprechen ja gerne eben vom Geburtstermin, vom ET, vom errechneten Termin, aber das ist einfach nur so ein Mittelwert, ne? Also es sind 5 Wochen der Geburtszeitraum, wann dein Baby kommen kann. Und genau dafür ist diese S3-Leitlinie eben gemacht. Leitlinien sind generell für ÄrztInnen rechtlich nicht bindend. Es ist eine Handlungsempfehlung. Und diese Handlungsempfehlung wurde unter der Federführung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V., die DGGG, und der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaften, DGHWI, unter Beteiligung zahlreicher weiterer Fachgesellschaften, unter anderem zum Beispiel Motherhood e.V., entwickelt. Die Empfehlungen gelten für Gebärende und deren Kinder, die am Termin als Einling aus Schädellage geboren werden. Das heißt, es gibt auch noch Leitlinien zum Beispiel für Beckenendlage oder auch für Mehrlinge. Nochmal kurz zusammengefasst, die S3-Leitlinie hat einen sehr, sehr, sehr hohen wissenschaftlichen Standard. Es ist die beste Leitlinie, die man sich vorstellen kann. Also S2 oder S1 hätten nicht so einen hohen Standard wie die S3-Leitlinie. Und sie ist trotzdem nicht bindend. Also jede Klinik kann für sich entscheiden, möchte ich dieser Handlungsempfehlung nach höchstem wissenschaftlichen Standard folgen oder nicht. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass du ungefähr weißt, was steht denn da eigentlich drin und dass du vielleicht auch so ein bisschen besser für dich einstehen kannst, wenn du sagst, mir ist aber wichtig, dass nach der S3-Leitlinie hier gehandelt wird oder dass ich im Sinne der S3-Leitlinie versorgt werde. Und vielleicht musst du das auch gar nicht sagen, weil es könnte auch sein, dass sich da die Fachleute in der Klinik auch angegriffen fühlen könnten. Ich finde es trotzdem wichtig, es zu wissen. Also zu wissen, das ist eigentlich die Empfehlung und meine Klinik weicht aus bestimmten Gründen von diesen Empfehlungen vielleicht ab. Und dann kannst du dich eben entscheiden, ist das meine Klinik, wo ich auch hin möchte, oder möchte ich nochmal schauen, ob es eine Klinik gibt, die näher dran ist an der S3-Leitlinie. Statt Werbung hier eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Mir ist es eine Herzensangelegenheit, ein neues, positives Bild von Geburt in die Welt zu bringen und Schwangeren zu helfen, dass sie lernen, wie sie sich selbst gut begleiten können während dieses existenziellen Erlebnisses. Wenn du mir helfen möchtest, dass sich dieses Wissen verbreitet, freue ich mich riesig, wenn du meinen Podcast abonnierst, ihn bewertest und weiterempfiehlst, damit er vielen anderen Schwangeren angezeigt wird. Ich danke dir von Herzen. Die wenigsten Kliniken sind so ganz drauf, sage ich mal, also handeln wirklich strikt nach der S3-Leitlinie. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine gibt, weil meine absolute Nummer 1, die in der S3-Leitlinie drin steht, ist die 1:1-Betreuung durch Hebammen. Ich bin davon überzeugt, dass das entscheidend ist, auch was die Sicherheit in der Geburtshilfe angeht. In dem Moment, wo du 1:1 betreut bist durch deine Hebamme, also eine Hebamme, die für dich im Geburtsprozess zuständig ist, selbst wenn es dann auch einen Schichtwechsel gibt oder so und dann eine andere Hebamme übernimmt, aber eine Hebamme, die wirklich nur dich im Blick hat. Ich glaube, dass das einfach ganz, ganz viel Ruhe geben kann, das Gefühl, beschützt zu sein. Da ist jemand, hat immer ein Auge auf mich und es können viele, viele Dinge dann auch anders gehandhabt werden, wenn man eben 1:1 betreut ist durch eine Hebamme. Ich glaube, dass der Sicherheitsfaktor durch die Anwesenheit einer Hebamme, durch die 1:1-Betreuung einer Hebamme signifikant steigt. Und ein Punkt, der da so ein bisschen dranhängt, ist mein zweiter Favorit der S3-Leitlinie. Es ist, dass kein Dauer-CTG empfohlen wird, sondern dass die Herztöne mit einem kleinen Doppton überwacht werden. Das heißt, ein kleines Gerät, was eben ab und zu an den Bauch gehalten wird, um zu gucken, ob die Herztöne okay sind. Aber nicht dieses, man ist die ganze Zeit am CTG. Das hängt aber halt zusammen mit dieser 1:1-Betreuung durch die Hebammen. Wir haben aber in Deutschland einen Hebammenmangel. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Klinik gibt, die eine 1:1-Betreuung so gewährleisten kann. Du kannst eine 1:1-Betreuung dann haben, wenn du eine Beleghebamme hast. Und Belegsysteme haben viele Kliniken. Ich würde sogar fast sagen, die meisten Kliniken haben auch Beleghebammen unter anderem, also Hebammen, die im Schichtdienst arbeiten und darüber hinaus auch Hebammen, die Beleghebammen sind. Das heißt, du hast deine Hebamme, die lernst du schon vorher kennen in deiner Schwangerschaft und die begleitet dich dann auch, wenn jetzt nicht irgendwie sie krank wird oder so, begleitet dich dann eben auch zur Geburt. Und wenn du eine Beleghebamme hast, hast du dann deine 1:1-Betreuung dir selbst organisiert, was natürlich super ist. Und dann kann man eben auch schauen, braucht es einen Dauer-CTG? Es ist halt in der S3-Leitlinie nicht empfohlen, weil manchmal Sachen am CTG nicht ganz so abgelesen werden, wie sie richtig sind. Also das heißt, bei einer Geburt zum Beispiel macht manchmal das kindliche Herz auch komische Sachen oder es wird manchmal etwas missinterpretiert. Also es steht dann was im CTG, was vielleicht gar nicht unbedingt so stimmt oder so. Es kann so technische Fehler geben oder nicht ganz was Korrektes und so weiter. Und dann wird möglicherweise frühzeitig eingegriffen, verfrüht eingegriffen, obwohl eigentlich noch alles okay ist. Also dass ein CTG die ganze Zeit so richtig schön nach Bilderbuch aufzeichnet, ist, wie ich es verstanden habe, ich bin ja keine Medizinerin, aber so wie ich es verstanden habe aus Gesprächen mit Hebammen, ist es eher seltener, sondern da hoppelt und stolpert es schon mal und hier ist mal was komisch und da ist mal was auffällig. Und so, wenn man eben Dauer-CTG schreibt, gibt es dann tausend wahrscheinlich nicht, aber hier und da vielleicht mal eine Auffälligkeit. Und wenn man eben eine Auffälligkeit mitbekommt, dann kommt man in den Zugzwang. Also oft ist es so, dass Hebammen nicht unbedingt bei dir im Raum sind, in einem Kreissaal in der Klinik, sondern draußen sind und sind da an einer Station, wo sie eben alle CTGs von allen, die gerade gebären, gleichzeitig sehen können. Und wenn dann ein CTG eben Alarm schlägt, muss man irgendwann dann eben eingreifen und was tun. Man kann das dann nicht ja ignorieren sozusagen, weil man hat ja eben diese Daten. Und wenn dann doch irgendwas mit dem Kind sein sollte, dann könnte man das schlecht verantworten. Das heißt, es wird durch ein Dauer-CTG eher mal interveniert und in die Geburt eingegriffen, was möglicherweise gar nicht nötig wäre. Genau. Und normalerweise, wenn es dem Baby schlecht geht, kann man das eben auch gut absehen an der Mutter. Also man kann dann sehen, dass sie irgendwie unruhiger wird oder dass sich irgendwas verändert. Dafür braucht man aber eben diesen 1:1-Kontakt. Das heißt, dass man wirklich bei der Frau auch ist, um dann eben irgendwelche Sachen, die jetzt passieren, um irgendwelche Veränderungen an der Frau eben auch festzustellen. Wenn man gar nicht drin ist im Raum oder nur selten oder nur mal ganz kurz reinschaut zwischendurch, dann hat man eben nicht diesen Gesamteindruck. Und das ist eben auch wieder ein Punkt, wenn man über die außerklinische Geburt spricht und sagt, ja, das ist ja vielleicht ganz gefährlich. Nein, es ist nicht gefährlich. Man hat ja auch da die Möglichkeit, Herztöne zu überwachen, eben mit einem Dropton, also mit einem kleineren Mini-Herztonmesser sozusagen oder auch mit einem Hörrohr. Auch das ist nicht, das sieht zwar sehr altertümlich aus, aber auch das ist sicher. Also man kann mit diesem Hörrohr auch wunderbar die Herztöne des Kindes abhören. Und man hat eben da die 1:1-Betreuung. Das heißt, die Hebamme merkt sofort, wenn sich irgendwas verändert und die Frau vielleicht plötzlich zum Beispiel einen Temperaturanstieg hat oder irgendwas sich eben in ihrem Verhalten verändert, das kriegt die Hebamme sofort mit und kann dann eben auch schnell verlegen. Und vielleicht kriegt sie es sogar schneller mit als in der Klinik, wo man eben nur über dieses Gerät sozusagen überwacht ist und nur selten jemand mal reinkommt. Damit will ich nicht sagen, dass eine Klinik unsicher ist. Eine Klinik ist auch sicher. Sie hat ja eben diese technischen Geräte. Es ist eher so das Risiko, dass vielleicht mal früher eingegriffen wird, als es notwendig wäre. Und dann kann es so ein bisschen ja zu Schwierigkeiten kommen durch verschiedene Interventionen oder so. Beide Geburtsorte, sowohl ein außerklinischer Geburtsort als auch eine Klinik, ist in Deutschland sicher. Der dritte Punkt, den ich toll finde an der S3-Leitlinie und den du kennen solltest, meiner Meinung nach, ist, dass du selbstbestimmte Entscheidungen treffen darfst. Es wird hier empfohlen, selbstbestimmte Entscheidungen zu unterstützen mit Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schwangeren. Das bedeutet, dass man hilfreich und neutral aufklärt, zum Beispiel über den Geburtsort oder auch über mögliche Interventionen. Also, dass die Frau in der Lage ist, dann eben auch eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Hier ist noch wichtig zu sagen, dass es um natürliche Geburten geht, die jetzt nicht auffällig sind. Also von einer gesunden Schwangeren mit einem gesunden Baby im Bauch, ne, dass da eben kein Dauer-CTG geschrieben werden soll. Der nächste Punkt, den ich wichtig finde zu kennen, ist, dass bei regelrechtem Geburtsverlauf keine Interventionen angeboten werden sollen. Und Intervention bedeutet halt Eingriff in deinen Körper, also und das kann eben auch schon das Legen eines Zugangs sein. Das finde ich halt total spannend und es soll kein routinemäßiges, aktives Management der Geburt durchgeführt werden, wozu beispielsweise eine routinemäßige Oxytocingabe zählen kann. Und es wird sich auch kritisch geäußert zum Fundusdruck, dem sogenannten Christella-Handgriff. Also es soll möglichst davon abgesehen werden und nur durchgeführt werden mit Zustimmung der Gebärenden, die das jederzeit auch widerrufen kann. Also was besonders an der Leitlinie ist, ist, dass sie die natürliche Geburt sehr unterstützt und sagt, wir dürfen uns auch ein Stück weit zurücklehnen, wir dürfen auch beobachten, natürlich für die Sicherheit sorgen und den natürlichen Geburtsprozess beobachten und weniger eingreifen, also weniger machen, tun, versorgen, sondern erst dann, wenn es auch wirklich wichtig ist, wenn eben irgendetwas nicht regelhaft sozusagen läuft, also etwas nicht so läuft, wie es eigentlich sein soll, von der Natur aus gesehen. Jetzt kommen wir zum fünften Punkt, den ich toll finde an der Leitlinie. Atem- und Entspannungstechniken sollen unterstützt werden zur Bewältigung der Wellen. Also der Wehen steht da natürlich drin, aber ich sag ja lieber Wellen statt Wehen. Und auch Musik der eigenen Wahl, also dass solche Techniken eben unterstützt werden sollen. Dazu gehört zum Beispiel auch Akupunktur, Akupressur, Hypnose wird auch direkt dort erwähnt, Aromatherapie auch und auch Yoga. Es sind dort keine nachteiligen Wirkungen beschrieben und den Wünschen der Frau, die diese Methoden anwenden möchten, kann insofern auch entsprochen werden. Und was ich auch noch spannend finde, das ist ein letzter Punkt, das will ich noch kurz zitieren aus der Leitlinie. Der Frau soll die Möglichkeit angeboten werden, die Wehen zur Schmerzlinderung im Wasser zu verarbeiten. Also auch das finde ich interessant. Es hat ja nicht jeder Kreißsaal eine Wanne zur Verfügung, eine Geburtswanne. Und ich kenne auch so die ein oder andere Hebamme, die sagt, oh, ich fühle mich unwohl, eine Wassergeburt zu begleiten. Aber es steht hier eben ganz eindeutig auch drin, es soll die Möglichkeit sogar auch angeboten werden, die Venen zur Schmerzlinderung im Wasser zu verarbeiten. Vielleicht würde dann die ein oder andere Hebamme eine Gebärende dann lieber zum Schluss noch rausholen aus der Wanne, weil sie wenig Erfahrung hat mit Wassergeburten. Aber es ist halt spannend, dass die Evidenz eben so ist, dass Wasser hilfreich sein kann unter der Geburt und es deswegen eben auch vorkommt in dieser Leitlinie. Ich fasse die Punkte noch einmal schnell für dich zusammen, die ich wichtig finde. In der Leitlinie sind noch mehrere Punkte, die ich wichtig finde, aber das sind jetzt mal so meine 5,5 sozusagen. Das ist einmal die 1:1 Betreuung durch die Hebamme, dann kein Dauer-CTG zur Überwachung der Herztöne, wenn alles gut ist, also wenn es eine gesunde Frau mit einem gesunden Kind ist. Der dritte Punkt ist, dass es eine gute Aufklärung gibt, das heißt, dass man selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann und ja eben gut aufgeklärt ist über Interventionen oder auch den Geburtsort und so weiter. Der vierte Punkt ist, dass Interventionen nur dann stattfinden sollen, wenn sie auch notwendig sind und nicht schon vorher, also nicht vorsorglich Oxytocingabe, nicht vorsorglich einen Zugang legen zum Beispiel, ist aber bei fast allen Kliniken Standard, muss ich dazu sagen. Also da, genau, sage ich gleich nochmal was dazu. Und der fünfte Punkt war, dass Atem- und Entspannungstechniken mit Musik der eigenen Wahl unterstützt werden sollen zur Bewältigung der Wellen. Ja, und eben auch, das ist so der 5,5. Punkt, ist eben, dass auch Wasser angeboten werden soll, also eine Wanne. Ja, und was ich jetzt noch eben ergänzen wollte, es gibt immer Gründe, warum an bestimmten Kliniken Sachen möglich sind und an anderen nicht. Das ist jetzt ja erstmal eine grundsätzliche Empfehlung und es ist auch gut, wenn du dir die Argumente des Geburtsorts, der dir eigentlich ein gutes Gefühl gibt, auch anhörst. Also zum Beispiel habe ich einmal mit einer Hebamme gesprochen, die gesagt hat, bei mir gibt es immer einen Standardzugang. Also es heißt einen venösen Zugang am Anfang, der gelegt wird, weil ich persönlich das mal hatte, den Fall, dass ich zu spät das mitbekommen habe, dass es einer Frau so schlecht ging. Und das hat eben auch wieder was mit der 1:1 Betreuung zu tun, ne? Dass man vielleicht nicht mitkriegt, dass es einer Frau gerade nicht gut geht. Und dann in dieser schlimmen Situation musste noch ein Zugang gelegt werden und das war dann brenzlig, weil sie die Vene nicht so schnell gefunden hat und auch aufgeregt war. Und weil das für sie halt traumatisch war, als sie eine junge Hebamme noch war, ist es für sie ganz klar, dass sie sagt, für mich gibt's immer einen standardvenösen Zugang, weil ich sonst nicht entspannt arbeiten kann. Sonst würde ich die ganze Zeit reingehen in das Zimmer und müsste immer nachgucken und wäre die ganze Zeit nervös und das packe ich einfach nicht. Und ich finde, das ist ein Argument, wo man sagen kann, hey, diese Klinik hat einfach die 1:1 Betreuung nicht. Im Fall der Fälle soll es dann auch schnell gehen und mein Gott, mich stört jetzt der Zugang auch nicht so doll, dann machen wir es halt mit Zugang, dann ist das eben so. Also schau, dass du da kompromissbereit bist. Was geht für dich, was nicht? Und auf der anderen Seite, wenn du halt merkst, oh, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Zugang am Handgelenk oder in der Hand oder so und das wird natürlich dann verbunden mit einem Verband und so weiter und doch spürt man das ja ein bisschen oder man hat vielleicht Angst vor sowas, dass man dann weiß, die S3-Leitlinie ist dann auch auf deiner Seite und unterstützt dich auch damit, dass du sagst, nein, ich will das nicht. Also ich möchte nicht, dass irgendwie in meinen Körper eingegriffen wird, obwohl da noch gar nichts ist, obwohl alles gesund ist. Weil genau das sagt sie eben auch, ne, dass nur interveniert werden soll, wenn möglich, wenn es erst notwendig ist und nicht vorher. Genau. Und so kann man eben dann abwägen und vielleicht dann auch eine Klinik finden, die eben sagt, ja, wir legen keine Standardzugänge, wir machen das auf Wunsch auch nicht und das ist auch in Ordnung für uns. Und dann wäre das vielleicht dann eher eine Möglichkeit, dass man guckt, dass man eine Klinik sucht, die dann einem auch so ein bisschen besser entspricht. Aber jetzt ging es ja vor allem einmal darum, so einen groben Überblick zu haben und die wichtigsten Punkte aus der S3-Leitlinie kennenzulernen. Ja, ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus dieser Folge. Wenn du noch mehr wissen möchtest über diese Leitlinie, dann kannst du gerne mal reinhören in die Podcast-Folge 171. Die hat den Titel Revolution in der Geburtshilfe, die neue S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin und ist ein Interview mit Professorin Doktorin Christiane Schwarz, die auch daran mitgearbeitet hat an der Leitlinie. Und eben, ja, es ist ein total hörenswertes Interview, wenn du jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen, dass du dich gut vorbereitet fühlst auf deine Geburt, dass du einen schönen Geburtsort findest, an dem du dich wohlfühlst, eine Klinik, wo du das Gefühl hast, ja, die Kompromisse kann ich gut eingehen, denn das ist sicherlich an jedem Geburtsort so, dass du irgendeinen Kompromiss eingehen musst. Also es gibt selten den absolut perfekten Geburtsort oder die absolut perfekte Geburtsbegleitung. Meistens gibt es irgendwo ein kleines Häkchen oder auch einen größeren und dann wäge gut ab, dass du dich wohlfühlen kannst eben für deine Geburt. Bis bald, deine Christine.